Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkultur auf der Couch. Ich bin Tine.
Und ich bin Bea.
Und wir sind zwei Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die sich mit allerlei popkulturellen Dingen beschäftigen und ihren psychologischen Blickwinkel darauf teilen. Und da ich heute wieder starte, könnt ihr schon vermuten, dass Bea mal wieder etwas vorbereitet hat.
Mhm, so ist es. Und ich freue mich richtig dolle auf die Folge, muss ich sagen. Weil es nochmal ein bisschen was anderes ist. Und ich habe gestern auch schon mit jemandem ausführlich darüber diskutiert. Und das musste ich dann unterbinden, damit wir heute noch Diskussionsthemen haben.
Sonst sind sie benutzt.
Ich hatte Angst. Manchmal, wenn man Sachen schon besprochen hat, dann fühlt es sich nicht mehr so frisch an, wenn man es nochmal bespricht. Ne?
Das stimmt.
Auf jeden Fall soll es heute mal um was ganz anderes gehen. Und zwar um Pippi Langstrumpf.
Ja, es wurde mir auch schon mal gesagt, dass das ein Wunsch wäre.
Echt?
Ja, das habe ich auch auf meiner Liste drauf, hatte ich auch aufgenommen.
Ja, und ich habe ja auch so eine Liste und ich habe das gesehen, hatte richtig Bock drauf. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich Lust auf diese Folge. Weil ich finde, da gibt es so viele richtig, richtig spannende Themen drinne. Also einerseits so dieses Thema Pippi Langstrumpf, Sinnbild einer freien Kindheit oder Fall fürs Jugendamt, Systemsprengerin. Aber auch, was sagt der Roman über Erziehung aus? Aber auch, warum ist der überhaupt so populär geworden? Und dann auch die Frage, was sind da Kontroversen? Wie kann man den vielleicht auch kritisch beleuchten? Jetzt unabhängig von dem Rassismus, der Rassismuskritik, die ich heute gar nicht so sehr in den Fokus drücken möchte, weil das nicht unser Thema heute sein soll. Aber auch, wie kann man Pippi als Figur kritisch beleuchten? Genau.
Ich hatte gerade so einen kleinen zwölfjährigen Moment, als ich kichern musste, als du Pippi gesagt hast. Ich hoffe, ich habe es jetzt raus aus dem System.
Sehr erwachsen.
Ja, ich weiß.
Also, soll ich ein bisschen was sagen?
Ja, bitte.
Es ist nicht viel. Ich werde nichts über den Roman, das Buch, das Kinderbuch, heißt das auch Roman da? Das Kinder, den?
Ja. Das weiß Buch. Ich nicht.
Egal.
Sagen wir mal ja.
Ich werde darüber nichts sagen. Ist, glaube ich, genug bekannt.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das jemals gelesen habe. Ich habe ja sehr begeistert die Filme geguckt.
What?
Die klassischen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe.
Ja, das ist krass, okay. Okay, also, Pippi heißt eigentlich, weißt du das?
Pippi Lotta. Nee.
Viktualia Wolf-Gardina Pfefferminza, Ephraims Tochter Langstrumpf.
Eieiei, da war aber wirklich nicht mehr viel da.
Genau, Pippi ist 9 Jahre alt. Über die Handlung will ich, glaube ich, gar nicht so viel mehr jetzt.
9 ist echt klein.
9 ist ziemlich klein, um alleine zu wohnen.
Ja,
ja. Genau, Pippi wurde in 77 Sprachen übersetzt und hat insgesamt wurden 66 Millionen Exemplare verkauft, was, würde ich sagen, relativ viel ist.
Ja, muss ja irgendwie einen Nerv getroffen haben, ne?
Genau, und die Astrid
70er
Lindgren...
70er Jahre, oder? Hast du gesagt?
Wollte ich gleich noch sagen, viel früher, 1941, hat Astrid Lindgren das sich Pippi ausgedacht für ihre Tochter Karin, die damals krank war. Und 1945 hat sie das dann quasi veröffentlicht und das ist, also sie hat selber Sorge gehabt bei der Veröffentlichung, ob das überhaupt ankommt. Und diese Sorge war auch zum Teil berechtigt, weil zum Beispiel auch in der Übersetzung in Deutschland wurde das zuerst abgelehnt, weil es jugendgefährdend sei.
Okay.
Und auch, es gab auch Fachzeitschriften, die geschrieben haben, das wäre für unter 14-Jährige nicht geeignet. Unter 14, ne? Das ist krass, weil das verwirrt die Kinder und genau, hat einen ganz schönen Aufschrei auch unter Eltern ausgelöst, die sich geweigert haben, dieses Buch mit ihren Kindern zu lesen und sowas, weil sie das bedrohlich fanden.
Okay, das finde ich jetzt erstmal jetzt aus der heutigen Perspektive nicht mehr ganz so nachvollziehbar. Ich finde es aber auch spannend, wie, also das einfach so ein ständig wiederkehrendes Thema ist, diese moralischen Aufschreie in Bezug auf Bücher, Filme, Computerspiele und man irgendwie immer der Meinung ist, also es geht immer gleich in die 120% unsere Jugend, unsere Kinder werden verdorben und was Menschen manchmal auch so literarischen oder auch einfach künstlerischen Werken für eine Macht zu schreiben, finde ich auch irgendwie erstaunlich.
Ja, und gleichzeitig ist Pippi ja auch schon für Frauenbewegungen sehr eine wichtige Figur gewesen und
das
auch
stimmt,
nicht nur da, sondern auch in der linksautonomen Szene ein Vorbild. Es gibt ja Menschen, die sagen, Pippi war der erste Punk. Die Erfinderin des Punk.
Ja, das ist auch was sehr Anarchisches.
Voll. Und es gibt eine richtig, genau. Also ich glaube, das hat schon Menschen beeinflusst, ehrlich gesagt. Und es hat auf jeden Fall, ne, auch so dieses, ne, das meine, das waren die 40er Jahre, das darf man nicht vergessen, das war die Nachkriegszeit, wo eine ganz andere Strömung war. Und dann kommt da so eine selbstbewusstes Mädchen auch noch, ja, die sich über alle Regeln hinwegsetzt. Das ist schon, das war schon in der Ära, also ich kann das nachvollziehen, dass Menschen das bedrohlich fanden, sagen wir es mal so, ne?
Also ich kann verstehen, dass das deutliche Irritation dann auslöst, weil es gegen den Zeitgeist geht und was ganz anderes als Botschaft transportiert, als das, was dann irgendwie so die Normen waren zu der Zeit. Und gleichzeitig finde ich es immer wieder spannend, wie viel Kraft dem so zugewiesen wird. Ich meine, es hat ja auch Bewegungen ausgelöst in Menschen, ganz offensichtlich, du hast es ja gerade beschrieben. Ja, ich meine, häufig hat es auch so eine in Bewegung setzendes Momentum, aber halt auch super häufig nicht.
Wobei ich bei Pippi immer noch dabei bleiben würde, ich denke, das hatte das schon zum Teil.
Ja. Vielleicht habe ich damit auch jetzt gerade nur so einen Knick im Gehirn, weil das ja für mich eine Richtung ist der Entwicklung, die ich für sehr gut heiße, und aber dass diese Menschen eben als sehr, sehr wenig sinnvoll wahrgenommen haben und das natürlich nicht wollten, dass es in so eine Richtung geht.
Ja, aber also ich möchte dazu noch sagen, 1995 wurde das nochmal, also erstmal, anderes Thema, in der DDR super kritisch. Reden wir gleich nochmal drüber.
Okay.
Da wurde Pippi Langstrumpf sehr, sehr kritisch bewertet. Aber auch 1995 wurde in Schweden, hat noch eine Politikerin, eine Christdemokratin, noch ein Zitat gebracht, das ich einigermaßen wörtlich mal vortragen möchte, auf Deutsch übersetzt natürlich. Die hat nämlich gesagt, die Pippi-Verehrung hat Ordnung, Rücksichtsnahme, Ehrlichkeit und Artigkeit lächerlich gemacht. Sie hat Egozentrismus, Rücksichtslosigkeit und Wirklichkeitsflucht verherrlicht.
Oha.
Und das war 1995, ne? Also das heißt, das ist bis heute gibt es diese Diskussion, und ich habe ja schon gesagt, auch in der DDR sehr, sehr kritisch betrachtet worden, aus ähnlichen Gründen.
Aber okay, spannend. Können wir uns ja nochmal ein bisschen genauer dann anschauen. Aber also gerade so ein paar von den Schlagwörtern finde ich jetzt gar nicht nachvollziehbar.
Welche denn?
Ehrlichkeit und Rücksichtnahme. Pippi ist doch jemand, der sehr rücksichtsvoll ist. Also auf ihre Art und Weise, aber
Also dann können wir ja direkt...
Und egozentrisch fand ich sie jetzt auch nicht. Die hat halt irgendwie... Na gut, vielleicht habe ich das nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Aber ich meine, klar, sie hatte ihre eigenen Vorstellungen, aber sie hat das ja niemandem aufgezwungen.
Also da können wir uns direkt mal reinstürzen. Dann nehmen wir das Thema mal zuerst und reden vielleicht nachher nochmal über so Erziehung und Grenzen und Kinder und so. Aber so Pippi als Figur, da habe ich nämlich tatsächlich, deswegen kam ich auch darauf, diese Folge zu machen, weil ich habe da schon drüber nachgedacht, ob Pippi eigentlich wirklich ein gutes Vorbild ist, weil die in gewisser Hinsicht schon so hyperindividualistisch einfach ihr Ding durchzieht. Und ich kann zum Teil auch antisozial agieren, im Sinne von, andere Menschen sind ihr egal, sie macht halt ihr Ding. Das war eben auch die Kritik in der DDR, dass Pippi asozial ist. Und das ist natürlich aus gemeinschaftsorientierter Perspektive zum Teil fragwürdig. Und da könnte ich dir gerne nochmal die Punkte sagen, die ich finde, die man kritisch beleuchten kann. Und dann können wir uns auch mal die andere Seite gerne anschauen, weil die gibt's ja auf jeden Fall auch. Das erste ist, dass Pippi ja krass nach dem Lustprinzip agiert, ne? Die bricht Regeln, und zwar nicht für ein gerechteres System für alle, sondern halt, weil sie eine persönliche Freiheit umsetzen möchte, ne? Und damit und dann nimmt sie halt ihre, sag ich mal, ihre Peers mit, ne? So eine Elite nimmt sie mit, aber ist ja null irgendwie
solidarisch.
Ist null solidarisch. Das zweite ist, Pippi hat einfach einen Haufen Geld, ja? Und ihre Unabhängigkeit beruht einfach zum Großteil auf ihrem Reichtum, und das ist halt schon auch so ein Wohlstandseskapismus, den sie da betreibt, ne? Sie schmeißt einfach mit Geld um sich, löst alle ihre Probleme mit Geld. Schmeißt einfach mit ihren Goldmünzen den Leuten da hinterher. Und weil sie so viel Geld hat, deswegen steht sie über den Regeln. Nicht, weil sie die Regeln an sich hinterfragt. Ne?
Stimmt.
Genau. Und das Dritte ist, die entfesselt ja auch ein bisschen so einen exzessiven Konsum. Ne? Die regelt ja auch die Probleme der Kinder, indem sie denen halt übelst viele Geschenke macht. Die kauft den ganzen Süßigkeitsladen leer, die kauft den ganzen Spielzeugwarenladen leer. Wie so eine Mäzenin, weißt du, die das also gönnerhaft den ganzen Leuten halt so, ihr kauft, ich schenke euch das. Weiß nicht, das
kaufe mir Beziehung.
Genau, voll. Und das Vierte ist, sie verweigert ja auch gesellschaftliche Verantwortung, und sie bricht ja auch explizit, ne, also sie verlächerlicht, das ist ein Wort, so die staatliche Ordnung.
Vielleicht.
Also Polizisten werden ja, ne, die werden immer ins Lächerliche gezogen und sowas.
Ja, stimmt. Krass, ich merke immer, wenn du was erzählst, dann ploppen bei mir so Bilder von den Filmen auf. Aber ich habe echt richtig viel vergessen. Hm. Muss mich jetzt erstmal nach und nach ein bisschen erleuchten wieder.
Genau, und das sind so die vier Punkte, die ich kritisch finde. Und ich finde, das ist schon so ein Konglomerat von, eigentlich ist Pippi nur so frei, weil sie halt reich ist und super stark. Deswegen, damit ist sie halt maßlos privilegiert. Und sie setzt sich natürlich schon für, ne, Tommy und Annika, ihre Freundinnen, da ein bisschen ein, ja. Aber sie setzt sich ja null dafür ein, dass es anderen Menschen auch gut geht. Es geht halt immer nur darum, dass sie halt Menschen mit Geld bewirft und sich über Sachen hinwegsetzt, sozusagen, weil sie Bock hat. So, das war quasi die kritische Beleuchtung, die ich jetzt schon mal angebracht habe. Was denkst du?
Ich frage mich gerade, wie sehr ich mich so an diesem Geldthema aufhänge. Oder also auf jeden Fall ist sie krass privilegiert. Also sie hat ja einfach so die finanziellen Ressourcen, sich Freiheit leisten zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig ist das ja einfach so in unserer, ja, jetzt geht schon wieder los, in unserer kapitalistischen Welt so der einzige Akt, den sie nutzen kann, um als Kind sich zu emanzipieren, weil unsere Welt eben so funktioniert. Und da dieser Roman eben kein irgendwie Fantasy-Roman ist, wo das System anders funktioniert, wo man andere Regeln erschaffen kann, finde ich das eigentlich einen ganz interessanten Schritt, den Astrid Lindgren da gegangen ist, um eben so für uns überhaupt das möglich zu machen, uns vorzustellen, dass ein Kind so autonom sein kann. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht einfach, also dass es weniger so Aussage hat, so nach dem Motto, das Geld ist eben das ganz Zentrale, sondern das war einfach die Notwendigkeit, um Pippi überhaupt autonom werden zu lassen.
Ja, das finde ich einen guten Punkt, weil natürlich, genau, Pippi ja in einem bestehenden System versucht zu agieren, ne? Ich glaube, ich finde schon, man darf auch nicht vergessen, dass sie 9 ist.
Ja, das macht schon ein bisschen fragwürdig, das ganze System.
Ja, ne, ich meine, aber da gibt es vielleicht auch nicht den Anspruch, dass sie jetzt über ihre kleine Bubble hinaus jetzt die Welt verändert, ne? Muss man ja auch ihr...
Habe ich auch gedacht, also als du gesagt hast, so nachher, sie ist da gar nicht solidarisch und holt dann nicht irgendwie, also sie nutzt ihre Ressourcen nicht, um andere irgendwie, um System Change, irgendwie sowas anzugehen oder irgendwie halt was Transformatives mit reinzubringen. Aber ja, genau, sie ist halt auch einfach ein Kind. Ne?
Ja.
Und ich finde, also man könnte in dieser kindlichen Perspektive könnte man Geld deutlich schlimmer nutzen. Also sie nutzt es halt, klar, um ihre Freunde und Freundinnen glücklich zu machen und Spaß zu haben.
Genau. Und ich finde, das ist auch einer der großen Punkte, die so ein bisschen auf der anderen Seite stehen, nämlich sie bereichert sich ja nicht, ne? Sie hat das Geld ein bisschen aus fragwürdigen Quellen natürlich schon.
Bisschen? Also ein Piratenschatz oder so, ne?
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass ihr Vater ja schon über diese Kolonialisierung der Inselstaaten dieses Geld gescheffelt hat, oder?
Ich dachte, ihr Vater war doch der Piratenkönig, oder?
Nee, das wurde doch revidiert. Das war ja eigentlich der N-Wort-König. Dann wurde das, da war diese Rassismuskritik, ne? Da
wurde
das
stimmt.
Ja verändert. Jetzt ist der Inselkönig.
Der Inselkönig.
Von Takatuka-Land.
Alter, genau. Der ist einfach dann irgendwo auf eine Insel und hat die dann
kolonialisiert.
Und hat gesagt, ich bin jetzt der König hier.
Also in Pippi wird es ja eher so dargestellt, die haben den halt verehrt. Er hat sich nicht über die...
Ja, der weiße Mann kommt und dann ist das natürlich was
genau.
Ganz eher.
Genau, aber daher ist das Geld insofern natürlich ein bisschen fragwürdiger.
Das ist irgendwie in meinem Kopf war der Pirat.
Nee.
Das ist ja noch schlimmer.
Ja, und das hat sie natürlich jetzt geerbt sozusagen, aber sie verteilt es natürlich schon freigiebig und nutzt es nicht, um noch mehr Menschen zu unterdrücken. Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, ne?
Aber sie gibt es jetzt nicht, aber ich finde, das wäre wieder auch ein Akt, den man von einer Neunjährigen irgendwie schwer verlangen kann. Sie gibt es jetzt nicht zurück an die Menschen, denen es ja irgendwie auch genommen wurde, geraubt wurde.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das diesen Inselleuten geraubt wurde, woher sollen die das Geld haben? Ich weiß wirklich nicht ganz genau, woher dieses ganze Geld kommt. Ihr Vater ist halt auf diesen Inseln immer unterwegs und ist da halt der König. Weiß nicht, ob das so auch so explizit jetzt in diesem Kinderbuch...
Ja, aber es schwingt ja schon mit, dass er offensichtlich das nutzt, um sich finanziell zu bereichern. Also diese Position, die er dort innehat auf dieser Insel. Weil sonst, er muss ja offensichtlich dann irgendwie Dinge, die ihm dort... Er wird ja dort nicht irgendwie ackern und dann irgendwie das verkaufen. Und das ist dann das, womit er sein Geld macht. Sondern wahrscheinlich nutzt er irgendwelche Ressourcen, die es dort gibt. Sei es Ressourcen, die Menschen mit ihrer Arbeit produzieren. Mhm. Oder die Ressourcen, die diese Insel überhaupt schon natürlicherweise hergibt, um sich daran zu bereichern, finanzieller Art.
Ja.
Und das ist ja schon eher fragwürdig.
Genau, aber Pippi macht das ja selber nicht. Ne? Du hast natürlich recht, sie könnte es natürlich zurückgeben, das macht sie jetzt nicht, aber sie ist ja auch...
Also 9.
Naja, und sie kommt ja auch nach Takatuka-Land, nur weil ihr Vater sie abholen kommt. Sie kann ja selber doch gar nicht hin.
Ja.
Ne? Insofern, wie soll die das Geld zurückgeben? So? Und andererseits finde ich, abgesehen vom Geld, schafft sie ja schon auch in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten ja einen Raum der Freiheit auch für andere Kinder mit der Villa Kunterbunt, ne? Ja. Jetzt vor allem für Tommy und Annika, die ja sehr in diesem bürgerlichen Leben da so sind, ne? Und das ja auch gar nicht so schlimm oftmals finden. Annika ist ja auch, ne, die hat ja auch eher Angst, sich dann so dem hinzugeben.
Und die ist ja auf jeden Fall sehr ambivalent, ne?
Genau.
Irgendwie hat sie schon Lust und findet das aufregend und aber viel auch so dieses Gefühl, ach, lieber doch nicht und das ist zu viel und
zu
weit weg ja, von dem, was ich irgendwie, was mir beigebracht ja, wurde.
Und diesen Kindern ermöglicht sie natürlich schon auch Sachen zu hinterfragen, die sie sonst nicht hinterfragen können, ne?
Ja, so einen krassen Perspektivenwechsel, ne?
Genau. Und ja, das natürlich nur in ihrem kleinen Wirkradius, ne? Aber ich finde, da kann man ja schon sagen, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten lässt sie ja schon andere Menschen auch teilhaben an dieser Freiheit und an der Möglichkeit, auch ein System kritisch zu hinterfragen letzten Endes, ne?
Ja. Ist ja super schwierig, gerade also für ein Kind ist das ja sowieso super herausfordernd, für viele Erwachsene auch, wenn man innerhalb eines Systems aufgewachsen ist und dort agiert und vielleicht auch nie so richtig Impulse von außen bekommen hat, da überhaupt, also zu wissen, dass man das auch hinterfragen kann. Also wenn wir aufwachsen, dann ist das ja so, dass wir eben denken, naja, so funktioniert halt die Welt und
ja, diese
Normen, so ist das nun mal, so muss das halt sein. Aber dafür brauchen wir ja irgendwie auch Input von außen, sei es irgendwie, dass wir andere Menschen erleben, die nach anderen Regeln leben oder dass wir uns, weiß ich nicht, Bücher, Filme mit anderen Impulsen zugute führen.
Ja, zu Gemüte führen.
Danke.
Ja.
Als ich es ausgesprochen habe, dachte ich, das klingt irgendwie ganz falsch.
Ja.
Und das haben sie ja in ihrer Welt gar nicht, Tommy und Annika.
Genau.
Und das geht ja, also dann muss man schon krasse innere Impulse haben, um da irgendwie in die Rebellion zu gehen, wenn man irgendwie merkt, das geht total gegen meine Bedürfnisse. Aber das ist ja, das wird ja dann eher in solchen eher tendenziell repressiven Gesellschaften eher auch unterdrückt.
Total. Und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil du hast sowas vorhin in der Art gesagt, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, aber es ist ja auch, geht ja auch darum, ne, dass die, genau, dass sie eben auch lernen, Autoritäten hinterfragen zu dürfen. Das ist ja denen gar nicht bewusst, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist.
Ja.
Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Thema, das ist halt ein super schmaler Grat, ne? Also, ich habe da gestern mit jemandem drüber gesprochen, der Lehrer ist für Gemeinschaftskunde. Und der hat auch gesagt, in der politischen Bildung ist das ja auch dieser schmale Grat. Du musst ja Menschen dazu befähigen, Autoritäten und Systeme zu hinterfragen. Und gleichzeitig möchtest du ja nicht, dass die dann komplett extremistisch den Staat umstürzen möchten. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Frage bei Pippi, ne? Also sie lebt ja irgendwie außerhalb vom System. Aber sie ermöglicht ja schon Kindern irgendwie auch mal zu lernen, Kontra zu geben oder sowas, was die ja vorher überhaupt nicht können. Und gleichzeitig, das war der Punkt, den du vorhin meintest, ne? Gleichzeitig ist sie natürlich in einem System gefangen, wo sie nicht einfach raus kann und wo es eigentlich auch unbedingt darum gehen muss, das System umzustürzen. Aber innerhalb dieses Systems geht's ja auch darum, Autoritäten, zum Beispiel auch jetzt die Polizei, hinterfragen zu dürfen, ne? Und das ist natürlich auch der Reiz an Pippi, am Roman, meine ich jetzt, ne?
Ja, und da muss ich dran denken, dass das ja auch aktuell so ein Thema ist mit Demokratieförderung und auch Demokratieüberdrüssigkeit bei vielen Menschen und auch bei vielen Kindern und Jugendlichen, soweit ich das mitbekomme. Und dass ich das verstehen kann, dass das für deinen Lehrerfreund eine Herausforderung ist. Das stelle ich mir auch schwierig vor, auch gerade in diesen demokratiekritischen Zeiten.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe mich noch mal ein bisschen auch, also ich habe mich eher so befasst auch mit der Frage, wie das damals war, als Pippi veröffentlicht wurde. Und ich weiß nicht, wie das, ich würde jetzt ungern den Bogen zum Heute spannen, weil da würde ich mich gerne noch mal fundiert reinlesen, um da wirklich was dazu zu sagen, warum das vielleicht so ist und wie man damit umgehen kann. Aber ich habe mich da eher so mit befasst, also mit dem Thema, ne, auf was für eine Zeit das stößt, diese Veröffentlichung. Und da ist ja eher eine Phase von sehr autoritärem Erziehungsstil. Und da gibt es tatsächlich ja auch Zusammenhänge, dass ein autoritärer Erziehungsstil tendenziell dazu führt, dass Menschen einerseits später eher autoritäre Einstellungen auch haben und aber auch eine politische Entfremdung wahrnehmen, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, ich gehorche ja eh nur, ne? Ich kann ja eh nichts ausrichten, ich bin ja nur die Person, die es ausführt sozusagen. Und dass das Grundprinzip quasi so ist, wenn man früh lernt, Autoritäten zu gehorchen und nicht zu hinterfragen, dann orientiert man sich später auch eben an Gehorsam, an Ordnung und eben das führt natürlich zu auch zu einer Neigung zu autoritären Führungskräften, ne? Weil so habe ich es ja gelernt. Und da ist natürlich schon der große Mehrwert von dem, was Pippi mitbringt, das ein bisschen aufzumachen. Wie sagt man?
Aufzulockern?
Aufzulockern, genau.
Aufzumachen.
Ja.
Das, du hast gesagt, 40er waren das, ne?
Ja, genau. Ich finde, da kann man auch nochmal den Bogen spannen zum Thema DDR, ne? Weil die DDR natürlich schon auch darauf ausgelegt ist, dass Menschen eben Sachen ausführen, ohne immer alles zu hinterfragen, ne? Ein kommunistisches System funktioniert halt nur, wenn Menschen auch alle so funktionieren innerhalb dieses Systems. Und da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass das denen nicht so richtig in Kram gepasst hat, dass da jemand daherkommt und sagt, nö, ich halte mich nicht an die Regeln, die gelten für mich nicht. Und dass das da auch als asozial eben geframed wurde, das macht natürlich total Sinn, ne?
Ja, aus deren Perspektive dann schon. Das passt ja dann gar nicht zu dem, was sie sich wünschen oder auch fordern.
Ja, fordern. Wie das Volk zu funktionieren hat, ne? Und gleichzeitig finde ich, dass, ne, das sind ja diese Kritikpunkte, die ich vorhin angebracht habe, da passt Pippi natürlich viel besser in so eine eher kapitalistisch orientierte Welt, ne?
Ja.
Und da gibt's ja auch so ein bisschen dieses...
Ja, dieses hedonistisch-kapitalistisch, genau, was du gemeint hast. Ja,
dieses auch hedonistisch-kapitalistisch, aber auch hedonistisch-anarchistische ja manchmal, ne? Ich mach eine Anarchie, aber halt, weil ich Bock drauf hab, so.
So ein bisschen wie die Tech-Bros.
Ja,
so
voll.
Ich kremiere mir die Welt, wie es mir gefällt.
Und ich glaube, das ist der, das, wie ich auch überhaupt über an diese Kritikpunkte für mich so... Also das war so der Bogen, den ich gespannt habe für mich zu den Kritikpunkten, weil ich hatte nämlich auch diese Assoziation gehabt zu diesen Tech-Bros, die im Silicon Valley da so ihr eigenes Ding machen. Da habe ich nämlich ein Doku drüber gesehen und dann kam ja, ich auf Pippi Langstrumpf.
Ich höre auch gerade einen Podcast dazu zu Peter Thiel. Ja. Und die haben ja totale Fantasien, wie sie die Welt gestalten wollen und wie Menschen sich weiterentwickeln sollen. Einfach nur, weil sie sagen, ja, ich find's aber nett. Und deswegen genau. Müssen das alle jetzt machen.
Aber ich glaube, genau, und das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja ein sehr großer Unterschied zu Pippi. Weil die sagt ja nicht, ich oktroyiere euch irgendwie das auf, was ich finde, sondern ich mache das halt. Aber es ist natürlich schon ein über die Regeln hinwegsetzen, die für andere Menschen gelten. Und das machen die Tech Bros natürlich auch. Ne? Wir suchen uns einen Staat außerhalb der Staatsgrenzen, wo wir halt irgendwie eine Steueroase, Freiheit, uns nicht an Regeln halten müssen.
Ja, viel mehr als das. Wir bauen systematisch Demokratien ab und finanzieren lauter extreme Menschen, die das von innen heraus untergraben, das ganze System.
Und das ist der Punkt, wo Pippi das natürlich nicht macht, aber dieses, ne, die wollen ja auch dieses auf den Meeren diese Inseln bauen, diese Inselstaaten. Das ist natürlich das, wo sie schon so ein bisschen Überschneidungen hat.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade in der Folge, die ich jetzt zu Peter Thiel gehört habe, der ist übrigens eine Podcast-Empfehlung, der ist ein bisschen ungewöhnliche Art und etwas, also die Sprache, die verwendet wird, das ist ein amerikanischer Podcast, ist ein bisschen drastisch. Aber Behind the Bastards, da ging es nämlich auch darüber, über Peter Thiels Fantasien dazu, im Meer so Städte zu kreieren. Ja. Natürlich nur für die reichen Menschen und da irgendwie eine neue Welt zu kreieren. Das hat ja auch was so doll Narzisstisches. Also so, ich schaffe eine neue Welt. Ich kreiere sie so, dass ich es für sinnvoll erachte und dass es meinen Bedürfnissen entspricht und alle anderen sollen sich dann daran halten. Also meine Güte.
Ja. Und ich glaube, genau dieses Ding von alle anderen sollen sich daran halten, das hat Pippi halt überhaupt nicht. Ne? Sie kreiert natürlich schon eine Welt, wie sie ihr gefällt, wie es in dem Lied so geht.
Ja.
Aber sie zwingt es ja niemandem. Genau, sie zwingt ja niemandem daran so teilzuhaben. Und gleichzeitig könnte man schon sagen, Annika verspürt ja schon einen gewissen Druck, auch dem Stand zu halten, auch so wild und frei zu sein. Und Pippi fordert sie natürlich, da könnte man positiv frame und sagen, fordert sie natürlich auch mal über ihre Grenzen hinwegzugehen. Und gleichzeitig wird das natürlich schon auch, ist ja schon für Annika vielleicht manchmal schwierig, das so auszutarieren, ne? Wenn ich nicht cool genug bin, sag ich mal, und das alles mitmache, dann bin ich nicht mehr Pippis Freundin. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck, da auch da reinzupassen, in diese wilde Freiheit, ne?
Und gleichzeitig hat sie ja auch die Freiheit, ich meine, gut, es sind immer noch Kinder, aber die Freiheit zu sagen, weißt du was, Pippi, ich glaube, ich möchte einfach nicht mehr deine Freundin sein.
Genau, aber also wenn sie halt diese Privilegien genießen möchte, dann muss sie sich halt auch dem Narrativ unterwerfen, was Pippi
ja,
so hat.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, vielleicht gehen wir mal zurück. Also ein bisschen weg von dieser gesellschaftspolitischen Fragestellung und nochmal zurück in die Fragestellung, was ist das eigentlich für eine Situation, dass Pippi da so alleine in so einem Haus ohne Eltern lebt? Muss man da das Jugendamt rufen?
Ja, es gab ja diese Frau vom Jugendamt, die irgendwie so Brüsselise oder so hieß.
Die Pippi so genannt hat, genau.
Ja, das kann sein.
Geiler Name auch, ja.
In den Filmen auf jeden Fall war das so.
Hm. Ja, genau, die dir immer ins Heim stecken werden, das will genau. Pipi natürlich nicht.
Aber ja, schon auch, also wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt natürlich ein bisschen her, dass ich das letzte Mal die Filme geguckt habe. Also, natürlich ist das nicht, aber es ist so, dass sie das ja schon aus einem Motiv, also aus ihrer Perspektive auf jeden Fall, des Helfens
ja,
macht. Ne? Es ist nicht so ein, ich muss dich jetzt hier irgendwie unterjochen und irgendwie unter Kontrolle kriegen. Schon natürlich auch, aber es ist schon eher ein, du kannst hier doch nicht alleine leben. Ja. Wie soll denn das gehen? Das tut dir nicht gut. Ich möchte mich kümmern.
Und das finde ich, das ist schon auch eine interessante Fragestellung in diesem Pippi-Buch insgesamt. Ne? Also diese Fragestellung, wie viel Freiheit, wie viel Regeln brauchen Kinder? Offensichtlich ist Pippi ja eine sehr drastisch dargestellte, fiktive Figur. Ich denke nicht, dass Kinder unter realen Umständen so florieren würden, wie Pippi es tut. Die meisten Menschen sind auch nicht so, die meisten Kinder sind auch nicht so stark,
wie Pippi. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch nochmal eine Ressource, die ja, man sonst nicht so hat.
Und haben auch vielleicht nicht einen Koffer voll Geld. Aber
und einen Affen und ein Pferd als Kumpanen.
Ja gut, aber
über die haben wir doch gar nicht geredet.
Aber die sind auch vielleicht nicht so relevant für unsere Fragestellung, oder? Also meinst du, dass es so freundschaftliche Beziehungen zu denen gibt?
Ja, ich meine, das ist ja schon noch eine große Ressource, dass sie da immer diese Begleiter hat.
Ja.
Also das ist ja also eine Bindung, die immer da ist und die sehr bedingungslos scheint in der Zuneigung und in dieser Beziehung. Wie heißen die beiden denn nochmal?
Herr Nilsson und
kleiner Onkel? Nee.
Herr Nilsson ist der Affe.
Ja. Und das Pferd heißt kleiner Onkel.
Das ist sehr gut möglich. Offensichtlich habe ich in meiner Recherche mich nicht damit inhaltlich auseinandergesetzt, sodass ich die Figurennamen wüsste. Aber das war auch nicht der Fokus meiner Recherche. Gut, dass du das noch weißt. Ich glaube, das ist, ja?
Ja, ich habe nicht schon gedacht, weil eigentlich sie ist ja nicht alleine. Ich meine, klar, es sind keine
keine Erziehungsberechtigten.
Nee, aber sie ist nicht alleine.
Ja, aber genau. Aber niemand kümmert sich ja um sie so in dem Sinne, ne?
Nicht auf eine Art und Weise, wie Eltern das tun, weil ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber die haben sich ja schon auch immer so auch um, auf jeden Fall auf emotionaler Ebene um Pippi gekümmert, oder? Die Tiere? Die waren immer für sie da, wenn sie irgendwie mal traurig war, dann waren die Tiere dann mit ihr. Oder haben sie bei irgendwas unterstützt, bei irgendwelchen Abenteuern oder so? Ich sage, es ist nicht Eltern-äquivalent, ja. Das möchte ich nicht behaupten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schon eine große Stütze ist für sie.
Ja, sicherlich, genau, aber ich glaube, es gibt halt niemanden, der irgendwie ihr Essen kocht, sie zur Schule bringt, sie...
Weißt du das vielleicht, kleiner Nilsson? Kleiner Nilsson. Onkel...
Herr Nilsson.
Herr Nilsson, meine Güte, jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Vielleicht kann er das ja schon. Vielleicht kann er ihr ein Butterbrot schmieren.
Das könnte es nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall ja so, sie lebt irgendwie allein. Es gibt keine Erziehungsberechtigten, die sich irgendwie um Belange kümmern. Das ist ja auch real wahrscheinlich, ne? Schwierig, weil sie geht ja auch nicht zur Schule und solche Dinge, ne? Das ist mit 9 meinetwegen okay, aber was ist, wenn die größer wird? Da gibt's ja schon Probleme.
Ist das irgendwie Thema, ob sie schreiben und rechnen kann?
Nee, kann sie ja nicht. Sie geht ja in die Schule, in diese Klasse und dann macht sie eine Weile mit, kann das nicht und dann reitet sie auch während Perpia davon.
Achso, okay. Ich konnte gerade nicht mehr erinnern, ob sie diese Kompetenzen vielleicht trotzdem irgendwie sich angeeignet hat.
Nö.
Selber.
Hat sie nicht.
Ja, okay. Ja, das... Ja gut, vielleicht sind wir da wieder, wenn sie ihr Leben lang mega reich ist, ist es vielleicht egal.
Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, und gleichzeitig hat sie ja eine Menge Schutzfaktoren auch oder Kompetenzen, ne? Sie hat halt, die auch daher kommen, dass natürlich jetzt keine elterliche Person immer sagt, mach das so, weil sie natürlich schon auch sehr, sehr lernt, Probleme alleine zu bewältigen durch Trial and Error, ne? Sie versucht es klappt nicht, macht was anderes. Klappt das? Mal gucken, ne? Und sie muss das auch selber ausbaden, wenn es nicht klappt. Und da hat sie einen wahnsinnigen Optimismus und auch gleichzeitig eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung im Sinne von auch die Erwartung, Probleme gut bewältigen zu können. Und das ist natürlich schon spannend, wenn man sich so anschaut, was brauchen Kinder und wie werden sie vielleicht auch so? Ja, weil ich glaube, das ist ja oft jetzt auch gerade in der heutigen Gesellschaft eher so das Gegenteil, ne?
Du meinst, dass Kinder in unserer heutigen Gesellschaft nicht so zielorientiert agieren, nicht so mit Selbstvertrauen an Dinge rangehen und einfach mal ausprobieren und nach Lösungen suchen?
Genau, ich meine auch, dass halt heutzutage Eltern und auch Lehrpersonen einfach viel, viel früher eingreifen in Entscheitern ne, und sagen, ach, guck mal, mach's doch mal so und so. Ne, und dass Kinder viel weniger befähigt werden, selber was auszuhandeln. Das ist ja auch so dieses Thema, ne, wie sicher werden Spielplätze gebaut und sowas, ne, dass da auch wenig Spielraum ist, aus Angst
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat viel mit Ängstlichkeit auch zu tun, der Sorgeberechtigten, ne?
Total.
Und ja, natürlich auch, also zum einen dann der Eltern oder eben Sorgeberechtigten, in welcher Form auch immer. Und dann gleichzeitig natürlich auch, wenn die mehr Ängste haben und auch mehr so das Bedürfnis zu kontrollieren, dann müssen sich die Systeme ja anpassen, weil sonst, ich denke gerade wahrscheinlich, sonst kriegen sie irgendwie versicherungstechnisch irgendwie oder mit den Eltern einfach auch Probleme. Weil ich habe mich gefragt, ob dann irgendwie Kitas, Kindergärten sich einfach auch so in ihren Normen verändert haben oder ob das einfach dann so eine Auswirkung hatte, dass sich Eltern in ihrer Rolle sehr ändern.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur individuelles Elternverhalten, sondern es ist ja auch in der Gesellschaft, wo Kinder ja sehr viel mehr funktionieren müssen und in ein System reinpassen müssen, sehr viel mehr notwendig, sie auch, sag ich mal, in bestimmten Bahnen zu lenken, dass sie diese und diese Sachen in einem bestimmten Zeitraum bewältigt haben, ne? Da ist ja auch wenig Spielraum. Es gibt wenig Räume, wo Kinder unter sich spielen, eigentlich gar keine mehr sozusagen, ne? Weil Pippi spielt ja auch mit Tommy und Annika, die kommen ja rüber auf die Straße auch, ne?
In Kitas, Kindergärten, Schulen?
Na, aber da sind ja immer Bezugspersonen da. Da sind ja immer ErzieherInnen, die ja die Kinder alle immer im Blick haben, ne? Sie sind ja nie allein. Und das ist natürlich schon auch in gewisser Hinsicht gut, ja? Eben, ne? Aus der ängstlichen Warte, da passiert halt nichts, ja? Aber man.
Ja, aus der Kontrollwarte, ne?
Na genau, natürlich ist das ja auch aus einem Grund so, ne? Weil sonst, weiß ich, die verletzen sich halt, die prügeln sich, das wollen wir alles nicht, ne? Aber man kann ja schon auch hinterfragen, es gab ja lange auch, Kinder sind ja auch lange einfach zusammen auf der Straße gewesen und haben halt gespielt.
Ja.
So, und dann kam ein Auto und dann sind wir weggegangen und dann sind wir auf die Straße gegangen. Und das würde heutzutage einfach gar nicht mehr gehen. So, ne? Klar, Straßen sind auch zum Teil mehr befahren, aber dass Kinder diese autonomen Räume haben, das ist einfach so viel weniger der Fall heutzutage. Ne? Und natürlich ist dann auch das Ding, also dass Kinder so lernen, tendenziell auch bei Streitigkeiten, bei Konflikten, die sie nicht gut klären können, erstmal zu jemandem zu gehen und zu sagen, der und der hat das und das gemacht, statt das unter sich zu klären, ne? Oder halt, guck mal, ich bin hier hingefallen oder sowas, oder schaffe es kein Pferd zu malen, kannst du mir helfen oder sowas, ne? Und das macht Pippi natürlich alles nicht, weil sie diese Option nicht hat. Und dadurch lernt sie natürlich eine Kompetenz, die sehr das Gegengewicht bildet eben zu dieser, zu dem Problem, dass sie alleine lebt sozusagen, ne? Das ist die Ressource, die daraus wächst.
Dass so dieses autonome, dass es auch so ein bisschen so ein sich selbst verstärkendes System ist, dass sie sowieso, weil sie autonom ist, einfach nochmal autonomer wird, aber diese Fähigkeiten dann auch immer weiter gestärkt werden, sich auch selber zu helfen.
Ja.
Und sie ja damit noch weiter autonom wird.
Ja, genau. Und das ist natürlich schon, wenn man so drüber nachdenkt, auch problematisch zum Teil, ne, dass es Kindern in unserer Gesellschaft weniger ermöglicht wird, diese Arten und Weisen von Kompetenzen zu erlernen. Weil es eben diese freien Räume nicht mehr gibt, ne? Oder auch so dieses, ne, Pippi ist ja auch wahnsinnig kreativ, weil in dieser Villa sind die ja nur zu dritt, die neun und Tommy und Annika sind auch so, ich glaube, Annika ist ein bisschen jünger. Und die sind da ja ewig einfach zu dritt in ihrer kleinen Fantasiewelt, ohne dass irgendwer kommt und sagt, jetzt ist Essenszeit, jetzt müsst ihr das machen, habt ihr eure Schularbeiten schon gemacht und sowas. Und da ist natürlich auch ein Riesenraum für Kreativität.
Ja, Kreativität ist also eine Sache, die sich in solchen Räumen entfalten kann. Aber ich habe auch, als du das gesagt hast, überlegt, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man auch zum Beispiel Unsicherheitstoleranz aufbauen kann. Und dass das ja auch ein Thema ist, gut, müssen wir jetzt mal schauen, ob es dazu wirklich eine Studie gibt. Es wäre jetzt nur anekdotische Evidenz, dass wir ja schon kollektiv auf jeden Fall in unseren Räumen, in unseren deutschen Räumen und auch darüber hinaus also immer mehr auch das Problem haben, Unsicherheiten auszuhalten. Und
was meinst du mit Unsicherheiten?
Naja, Unsicherheiten in Bezug auf eigene Kompetenzen. Also irgendwie, wenn man weiß, wenn man bemerkt, ich kann etwas nicht direkt, ich muss das erstmal ausprobieren, dass Menschen da sehr schnell frustriert sein können. Mhm. Oder auch, wenn andere Menschen andere Meinungen haben und man irgendwie vielleicht merkt, okay, das verunsichert mich, dass diese Person da ganz anders drauf schaut und da dann nicht irgendwie so eine Kompetenz häufig so vorhanden ist, das irgendwie auszuhalten.
Ja.
Und vielleicht dann auch irgendwie dann die Perspektive mal zu wechseln und darauf irgendwie flexibel eingehen zu können, sondern dass wir auch viel aktuell so bemerken, dass Menschen immer mehr so erstarren in ihren Perspektiven und Positionen und wir ein großes Problem haben, miteinander im Gespräch zu sein und aufeinander auch einzugehen.
Das ist natürlich auch ein großer Bogen jetzt.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, wie das jetzt damit zu tun hat, dass sich Pippi irgendwie ausleben kann. Ich glaube, den Bogen habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gespannt.
Weiß ich gar nicht so genau, weil es ja eben darum geht, ne, das ist ja ein bisschen so das Thema auch von autoritär gehorchen und sowas, ne? Wenn man lernt, einfach nur bei jedem Konflikt gehe ich irgendwo hin und jemand klärt das für mich und jemand sagt mir immer, was ich tun soll, dann lerne ich natürlich diese Kompetenz nicht, die du jetzt gesagt hast. Insofern finde ich, der Bogen ist weit, aber der Bogen ist valide, würde ich jetzt sagen.
Ja, und also, dass es auch eben so vielleicht wirken kann, wenn das nicht so klassisch autoritär ist, wie das ja häufig heutzutage ist. Das wirkt ja nicht autoritär. Ich habe mal irgendwo, die Studie werde ich bestimmt nicht mehr finden, da ging es um die Veränderung von Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Und dass wir eben so, wo dieses Buch entstanden ist, da war das ja eine krasse Hierarchie zwischen Eltern und Kindern. Und dass sich diese Hierarchie immer weiter verkleinert hat. Und wir jetzt gerade so nah von der Beziehung sind, wie wir das noch nie waren. So war das auf jeden Fall in dieser Analysestudie, was auch immer das war, beschrieben. Und dass das ja nicht klassisch autoritär ist, aber trotzdem, dass es ja mit diesem Kostenpunkt einhergeht, dass sich Kinder auch in diesen Konstellationen nicht so gut autonom zeigen können, weil sie ja so, weil die Eltern immer so nah sind, immer so verfügbar sind. Mm. Und dass das natürlich auch sehr verführerisch ist, dann immer so auf die Eltern zurückzugreifen, weil sie das ja auch immer wieder anbieten. Und da dann ja auch wieder so die Norm entsteht, okay, es ist offensichtlich, vielleicht sollte ich lieber nicht irgendwie mich mal alleine hier vorwagen, weil Mami ist ja immer gleich da und hilft mir. Ja. Und vielleicht entwickle ich dann auch so das Konzept, ich kann das vielleicht auch gar nicht alleine und ich brauche immer, dass da jemand ist, der mir irgendwie ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Leitung gibt. Und das hat dann trotzdem was Autoritäres, obwohl es überhaupt nicht autoritär wirkt.
Ja, und ich glaube, das ist vor allem dieser Punkt, eben Autonomie nicht selber austarieren zu können für sich. Ne? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich ja vorhin auch so in der Art schon angeteasert habe. Und ich glaube, da ist auch so dieses... Das ist irgendwie so dieser Spagat zwischen, ne, Kinder brauchen Bindung und das wurde früher sehr vernachlässigt und Kinder brauchen aber auch Regeln und auch irgendwie klare Strukturen und eben Freiräume zur Entfaltung sozusagen. Und dass diese Seite manchmal jetzt in heutigen Erziehungsstilen vielleicht nicht mehr so viel stattfindet.
Oder auch anders, sorry, wenn ich da immer reingrätsche, aber auch vielleicht anders interpretiert wird. Ne?
Ja.
Also diese, weil ich denke gerade dran, dass manche Eltern ihren Kindern ja wahnsinnig viele Freiräume geben und so. Natürlich darf mein Kind jetzt irgendwie dem anderen auf den Kopf hauen, der war halt jetzt wütend. Und das muss ich nicht begrenzen. Also dass das halt anders ausgelegt wird, was Freiräume sind.
Ja, aber das finde ich total selten. Weil ich eben das Ding, ne, also das körperliche Gewalt wird immer sofort reglementiert, ist ja auch in gewisser Hinsicht gut, aber es gibt natürlich immer so einen Rahmen, ne, wenn du mal so Konflikte auf dem Spielplatz beobachtet, ne, sobald zwei Kinder sich streiten, sind sofort alle Eltern high alert dabei. Und sobald irgendwas, ne, dann wird gleich interveniert. Sag das nicht, mach das nicht, pass auf, du hast sie mit Sand beworfen. Und das ist natürlich auch irgendwie gut, ja, aber gleichzeitig ist so schnell eine Intervention da oder auch bei Geschwisterrivalitäten wird super schnell interveniert und so, ne, weil immer eine Angst auch besteht, dass irgendwie einem Kind der Kinder irgendwie schlechter geht als dem anderen. Aber das Problem ist ja, so ist das Leben halt, ne, und ich glaube, Kinder müssen das ja schon auch lernen, das auszutarieren für sich, weil sonst, was lernen sie denn dann? Sie lernen dann, wenn ich einen Konflikt habe, dann muss ich zu irgendeinem hingehen. Und diese Person löst es dann für mich. Und das ist natürlich für Kinder in gewisser Hinsicht sinnvoll, aber sie müssen auf der anderen Seite ja schon auch die Kompetenz erlernen, diesen Konflikt für sich zu klären und da auch sich selbst wirksam zu fühlen, die Kompetenz sich auch zuzutrauen, das zu machen, ne?
Gerade irgendwie so ein Bild im Kopf, das ist also, wenn zum Beispiel so ein Kind auf dem Klettergerüst rumklettert, dann, dass man natürlich da ist und es auffängt, wenn es fällt, aber dass man eben nicht die ganze Zeit es irgendwie festhält und irgendwie dann hochhebt, da, wo es eigentlich selber hingekommen wäre. Also da so diese Balance zu finden zwischen Dasein, Halt geben, aber trotzdem eben machen lassen erstmal.
Genau, aber ich glaube, das Ding ist, dass aus Pippis Wort würde man sagen, einfach auch gar nicht da sein. Dann fällt's halt. Weißt du, Kinder sind resilienter, als man denkt. Ich habe letztens in einem Buch, mir fällt nur das Zitat ein, das Buch ist total irrelevant, aber da ging es um eine afrikanische Familie und da saß ein Kind, also ein Baby quasi auf einem Stein im Fluss und hat die Protagonistin gesagt, jetzt ist die Mama gleich hingerannt, aber Babys klettern nicht von einem Stein in den Fluss rein, die sind nicht dumm, die machen das nicht, ne? Weil sonst wären wir als Menschheit ja längst ausgestorben. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, dass man halt Kindern das nicht mehr so zutraut, dass die ja auch einfach sich verletzen dürfen und dass das okay ist sozusagen und dass das halt dazugehört zum Lernen, dass man halt sich wehtut. Und ich kann das individuell total nachvollziehen, dass man das nicht möchte, aber es ist natürlich schon gesellschaftlich ein sehr ängstliches Klima dazu. Ne?
Und auch viele Menschen, die sich auch nicht mehr so richtig so unangenehme Gefühle zumuten möchten und sich das vielleicht auch gar nicht mehr zutrauen, damit umzugehen.
Ja. Genau, und vielleicht bin ich überfordert, wenn mein Kind weint. Das Kind muss es halt vielleicht lernen, aber ich kann das halt schlecht aushalten, ne?
Ja. Und dann erziehen wir eben Menschen, die gar nicht mehr autonom, selbstständig mit ihren Gefühlen umgehen können und nicht lernen, dass es auch okay ist, mal zu weinen und auch okay ist, sich unsicher zu fühlen und nicht für alles gleich eine Lösung zu haben, sondern erstmal irgendwie auszuprobieren und manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht. Und das meinte ich auch vorhin mit so Unsicherheitsintoleranz. Ja. So dieses, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich probiere es einfach mal, ich gucke, wie es sich entwickelt und vielleicht kriege ich es hin und vielleicht aber auch nicht. Und dass wir da dann so uns selber auch so krass begrenzen dann dadurch, weil wir uns nicht mehr so wirklich was zutrauen.
Ja, voll.
Und wir ja auch miteinander dann häufig auch sehr vorsichtig werden, weil wir uns ja gegenseitig auch nicht mehr unangenehme Gefühle zutrauen.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, genau. Dass ich auch in meinem, das, ich finde, das ist ja vielleicht der einzige Bogen, den wir heute zur Therapie spannen, aber ich finde, das merkt man ja auch als Therapeutin, merke ich das sehr, dass PatientInnen gerade der jüngeren Generation eben auch total Angst haben, anderen Menschen was zuzumuten.
Ganz auch viel Angst, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Genau.
Dabei sind andere Menschen ja auch, also in der, also weißt du, das ist so die Wahrnehmung, ne? Andere sind so fragile Wesen und ich muss immer aufpassen, aber wo kommen wir da hin?
Naja.
Ne? Na gut, jetzt reden wir schon relativ lange.
Mhm.
Ich denke, ich würde gerne noch einen, nicht so Fun Fact, aber in einen interessanten Fakt dir erzählen, den ich, auf den ich bei der Recherche gestoßen bin.
Mhm, gerne doch.
Und zwar hat Astrid Lindgren 1978 als erste Kinderbuchautorin den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen und hat ihre diese Preisverleihung dafür genutzt, eine Rede zu halten, die Niemals Gewalt-Rede, in der sie sehr, sehr harsch ein Plädoyer dafür gehalten hat, Kinder nicht zu schlagen. Das war 1978 und im Zuge ihres Aktivismus ist 1979 Schweden das allererste Land weltweit gewesen, das Prügelstrafe bei Kindern als verboten markiert hat. Das finde ich sehr interessant, weil Deutschland ja erst 2002 oder sowas, glaube ich, nachgezogen hat. Ne? Und wie gesagt, Schweden 1979 war das allererste Land der Welt.
Krass. So viel zu Macht von Büchern, ne?
Ja, genau. Super gut, dass du das nochmal sagst, als hätten wir es geplant, so einen runden Bogen zu spannen.
Das ist ja schon, also krass, was für ein Effekt das dann hatte und was für eine Macht sie auch dann hatte.
Ja.
Diese Impulse dann zu setzen. Und auch so etwas, was vorher vollkommen normal, legitim gewesen ist. Also aus dem damaligen Blick, also Kinder zu schlagen, war ja etwas damals ganz Normales, im Sinne von, das war die Norm.
Ja.
Das so harsch zu kritisieren und auch damit so einen Positionswechsel auszulösen, ist schon beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend, ja.
Zeigt ja auch, was für eine Autorität sie einfach auch durch dieses Buch und die...
Und die anderen Bücher.
Ja, die anderen, ja, genau. Nicht nur dieses Buch, sie hat ja viele geschrieben, aber... was sie da auch für ein Standing entwickelt hat.
Genau, und deswegen, ne, du hast ja vorhin gesagt, es verblüfft dich, wie sehr so dieses Buch Menschen verunsichert hat. Aber gleichzeitig hat es sie ja vielleicht auch zu Recht verunsichert, weil da wurden ja schon vorherrschende Strukturen so massiv in Frage gestellt, dass wirklich auch gesetzliche Veränderungen in Kraft getreten sind. Ne, aus unserer Sicht würden wir sagen, das ist gut, ne? Aber damals, also es war schon nicht zu Unrecht, dass Menschen gesagt haben, oh, das macht was mit unseren Kindern. Oh, da passiert ja jetzt irgendwas, Veränderungen und sowas. Die finden das nicht einfach mehr okay, wenn ich die schlage. Sondern haben jetzt eine Meinung dazu oder sowas, ne?
Es ist schon ganz spannend. Vielleicht sind ja gerade Menschen, die so sehr am Status quo festhalten möchten und da irgendwie auf keinen Fall Veränderungen haben möchten, besonders sensitiv dafür zu erkennen, wenn ein Werk oder ein Mensch so Potenzial hat.
Also die Bedrohung dann frühzeitig zu erkennen, bestimmt, ja.
Vielleicht. Wäre spannend zu untersuchen, aber wir werden es nicht tun.
Wir werden es wahrscheinlich nicht tun, nein. Hast du noch Gedanken zum Thema Pippi Langstrumpf oder zu Astrid Lindgren vielleicht auch noch?
Ich habe jetzt gerade keine Gedanken mehr, nee. Also nichts mehr, was ich ergänzen müsste.
Ergänzen müssen tust du nichts, aber vielleicht hast du ja Gedanken, die du ergänzen möchtest.
Auch das nicht.
Okay.
Es ist heiß. Also, zu eurer Info, wir nehmen auf in einer sehr heißen Umgebung im Hitze-Juni.
Entschuldigt deswegen bitte, wenn wir ein bisschen unkonzentriert wirken. Achso, und ich habe gesagt, ich habe noch ein Fun-Fact. Jetzt wollte ich noch was sagen, was ich auch bei
ist der
Recherche...
Ist wirklich Fun, oder?
Nee, wirklich nicht Fun. Okay. Aber es ist interessant, genau. Ein zweiter interessanter Fakt, vielleicht nicht ganz so interessant, aber auch, ich bin bei meiner Recherche bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelandet und da gibt es eine Infoseite zum Thema Linksautonomismus, Linksautonomie, linksautonome Bewegung.
Genau, das ist sicher.
Und darauf bin ich gestoßen, weil ich Pippi Langstrumpf gegoogelt habe und irgendwie noch dazu eins dieser Stichworte, die wir heute besprochen haben. Ne? Aber das heißt, sie wird im ersten Abschnitt einfach als Beispiel für eine Vorreiterin der linksautonomen Bewegung zitiert und dann wird halt, da geht es gar nicht mehr um Pippi Langstrumpf. Aber das finde ich auch interessant, ne? Weil,
richtig.
Ja, weil sie wirklich einfach eine Figur ist, die viele, viele Bewegungen geprägt hat. Und so sehr man das kritisieren kann, ist es ja schon, ne, gerade jetzt was Prügelstrafe bei Kindern, ne, oder auch was so feministische Impulse angeht oder eben auch was systemkritische Impulse angeht, einfach eine wahnsinnig wichtige und wirklich nicht zu unterschätzende Figur gewesen. Und das finde ich ganz interessant, weil es ja eigentlich so ein, sag ich mal, auch so nur ein Kinderbuch sozusagen ist, ne?
Ja, das ist doch ein perfekter Abschluss.
Ja, finde ich auch. Damit entschuldigen wir uns nochmal für unsere vielleicht...
Nein, wir müssen uns nicht entschuldigen. Erinnert euch an den Juni, dann wisst ihr, was los war.
Ja, okay, damit entschuldigen wir uns nicht. Damit hoffen wir, ihr hattet trotzdem ein schönes Hörerlebnis heute. Und ihr hört von uns nach der Sommerpause, vermutlich erst im August wieder.
Und dann bereiten wir wieder etwas Spannendes vor und freuen uns darauf, wenn ihr uns hört und auch gerne kommentiert, bewertet. Gut, auf Instagram schreiben wir gerade nicht so viel, aber könnt da auch gerne was schreiben. Kommt gerne in Kontakt und erzählt uns, wie ihr das so findet und was ihr euch so an weiteren Ideen so wünschen würdet.
Genau. Und damit einen schönen Sommer euch und bis bald.
Bis bald.